was er von einer Serie der größten Verbrecher der USA halte, fragt Mr. Warhol. Mit Capone für den Buchstaben C und Richard Tricky Dick Nixon für den Buchstaben N. Du bist ein Schlingel, sagt Mr. Geldzahler. Wir alle sind in den Klauen von verrückten alten Männern, die glauben, dass sie unbedingt Geschichte machen müssen. Fangen wir an. Er übergibt mich Mr. Warhols Armen und öffnet den ersten Aktenordner. Wo hast du den her? Er meint mich. Ich will auch so einen. Ob er das Tonband mit Nixons Flüchen besorgen könne, fragt Mr. Warhol, für einen O-Ton-Song. Im Vordergrund trägt Nico ein Gedicht von William Blake vor, Tiger, Tiger, Burning Bright, in the Forests of the Night. Cale soll es produzieren, sagt Henry Geldzahler. Ich bin dafür. Langwierige Gespräche über Steuern und Geldanlagen und Stiftungen und Preise für Bilder. Ich merke mir dennoch jedes Wort. Einer ist in der Factory, den man nur selten zu Gesicht bekommt. Vor ihm soll ich mich in Acht nehmen, warnt mich Mr. Warhol. Der Mann huscht vorbei, eine ockerfarbene abgeschnittene Hose mit Oberschenkelaußentaschen, Augenhöhlen wie eine dicke, schwarze liegende Acht. Er nennt sich Charlie Rossetto. Aber in Wahrheit heißt er anders. Wahrscheinlich William O'Reilly oder George Deutsch. Andere behaupten, er sei Schwede und heiße Hjalmar Holgersson. Ein Bindestrich-Amerikaner. Er könne so gut wie alles, zum Beispiel ein halbes Dutzend Sprachen. Allerdings höre man ihn selten sprechen. Aber auch Rohre schweißen könne er, Kühlschränke, Herde, Motorräder reparieren, Schreibmaschinen reinigen. Mr. Warhol sagt, er würde den Mann gern entlassen, aber er könne eben leider so gut wie alles. Wenn er ihn entlasse, müsse er mindestens vier andere einstellen, jeden der vier zu Charlie Rossettos Gehalt, und wahrscheinlich können die vier zusammen nicht so viel wie er. Und wenn sie es könnten, dann nicht so gut. Der Mann sei perfekt. Er hat Haare in der Farbe meines Fells, das nur nebenbei, aber gelockt und immer feucht und immer ein schweißlackiertes Gesicht. Mr. Warhol sagt, es gehe das Gerücht um, dieser Mann töte Katzen. Es heiße, dieser Mann habe einen langen Heimweg. Er gehe immer zu Fuß, immer allein, er gehe in der Nacht durch den Riverside Park am Hudson entlang, dort seien viele Katzen. Er locke die Katzen zu sich heran und trete einer von ihnen auf den Kopf. Manchmal könne man am nächsten Tag das Blut an seinem Stiefel sehen. Er ist ein Catkiller, sagt Mr. Warhol. Während wir miteinander sprechen, ist Miss Hackett nicht anwesend. Mr. Warhol bittet sie, das Büro zu verlassen, wenn er mit mir sprechen will. Beim ersten Mal hat sie gefragt, warum sie gehen soll. Er hat ihr mitten in die kugeligen Augen geschaut und geschwiegen und gewartet. Münzen trafen auf Kugeln. Sie hat den Kopf weggedreht und ist gegangen. Ich frage Mr. Warhol, was ist ein Catkiller? Daraufhin ruft er Miss Hackett ins Büro zurück und gibt ihr den Auftrag, in USA Today nach einem Kino zu suchen, in dem der Film 1900 von Bernardo Bertolucci gezeigt wird. Sie findet auf Anhieb 15 Kinos. Der Film sei erst vor 3 Wochen angelaufen, sagt sie. Er werde in 20 Kinos der Stadt gespielt. Mr. Warhol fragt sie, ob sie Donald Sutherland kenne. Er spiele eine der Hauptrollen in dem Film. Miss Hackett sagt nein, persönlich kenne sie ihn nicht. Mr. Warhol fragt, ob sie ihn persönlich kennenlernen wolle. Sie nickt. Mr. Warhol fragt, ob er ein Treffen mit ihm arrangieren solle. Nur sie und Donald. Miss Hackett antwortet nicht. Mr. Warhol bittet sie, eine Karte im Flaming Garden in der 52. Straße zwischen Lexington Avenue und 3rd Avenue zu besorgen. Sie will telefonieren. Mr. Warhol sagt, ich wünsche nicht, dass die Karte an der Kasse hinterlegt wird. Ich wünsche, dass Sie mir die Karte besorgen. Jetzt, bitte. Miss Hackett zieht ihren hellen, dünnen Mantel über und verlässt das Büro.